Oper, öffne dich. Die Sendereihe der Oper Graz.
Zur Oktoberausgabe unserer Sendereihe rund um die Oper Graz begrüßt sie Marion Eigel sehr herzlich. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit der aktuellen Produktion von Wolfgang Amadeus Mozarts Idomeneo. Es war die erste Opernpremiere in dieser Spielzeit. Am 1., 23. und 30. November haben Sie noch Gelegenheit, dieses großartige Werk an der Oper Graz zu erleben. Ich habe vom Leading Team mit dem Dirigenten Johannes Braun, dem Regisseur Philipp Westerbarkay und mit der Dramaturgin Christine Hagemann gesprochen. Steigen wir aber zunächst mit Musik ein. Idomeneo ist ja die Choroper von Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart, Idomeneo, Godiam la pace. Erster Akt. Das Volk feiert den Frieden, nachdem Idamante die gefangenen Trojaner und Trojanerinnen freigelassen hat. Idamante hat dies getan, um Ilia, die trojanische Prinzessin, auch eine Kriegsgefangene auf Kreta, für sich zu gewinnen. Lasset uns den Frieden genießen. Die Grazer Philharmoniker und der Chor der Oper Graz unter der Leitung von Johannes Braun. Er ist zu Gast in dieser Sendung gemeinsam mit dem Regisseur Philipp Westerbarkay und mit Dramaturgin Christine Hagemann.
Oh, ich bin Christine Hagemann, bin die Produktionsdramaturgin von Idomeneo und Dramaturgin an der Oper Graz.
Ich bin Johannes Braun, ich bin der erste Kapellmeister und stellvertretender Chefdirigent an der Oper Graz.
Und ich bin Philipp Westerbarkay und der Regisseur von Idomeneo.
Zum ersten Mal im Haus?
Zum allerersten Mal hier im Haus.
Kanntet ihr euch vorher?
Ja, wir kannten uns. Wir haben eine Produktion am Landestheater Coburg zusammen gemacht. Und zwar auch Mozart, die Zauberflöte.
Genau. Und jetzt der Idomeneo. Ich finde es ja großartig, dass man dieses Werk endlich mal wieder am Spielplan hat. Mein Eindruck ist, nicht allzu häufig zu hören.
Ja, definitiv. Also eher die da Ponte-Opern, Zauberflöte natürlich und Idomeneo, aber ein sehr besonderes Werk, ein Drama quasi, ne? Und auch ein sehr progressives Werk. Ich meine, er hat es mit 24 Jahren geschrieben, er war relativ jung und hat da schon so erste Versuche gestartet, diese Nummernopern aufzubrechen, ne? Also mit vielen Akkompagnatorezitativen, die dann direkt anschließen an Arien oder an Musiknummern und so versucht eben so einen durchkomponierten Stil zu entwickeln. Das ist ein super spannendes Stück.
Und herrlich instrumentiert.
Herrlich schon ein voller Mozart. Für die Mannheimer Kapelle das weltbeste Orchester seiner Zeit. Ja. Und es ist auch durchaus anspruchsvoll zu spielen und auch was da harmonisch passiert, ist atemberaubend. Also als ich die Partitur aufgeschlagen habe und durchgeblättert und dann kamen mir so Notenbilder vor die Augen, dachte ich so, das kenne ich doch irgendwoher, aber nicht jetzt von Mozart, sondern irgendwie, das sieht aus wie Wagner. Ja. Also teilweise chromatische Läufe und wirklich fantastische Musik. Ja.
Der Dirigent freut sich sehr. Die Dramaturgin freut sich auch, dass ein Werk endlich am Spielplan steht, das man nicht so oft hat, eine Serie, oder denkt sich, bringen wir das am besten unter die Leute?
Natürlich ist Idomeneo kein heiterer Stoff, das können wir schon sagen. Es kommt aus der griechischen Tragödie und das, finde ich, steckt da auch noch ziemlich stark drin. Wir haben zwar ein Happy End, vielleicht kannst du später noch, wie wir damit umgehen oder welche Fragen uns das gestellt hat, was man bei der griechischen Tragödie nicht wirklich hat, eben dieses Happy End musste da aber sein. Ja, aber es ist einfach ein Stück, das sich mit sehr ernsten, sehr tiefgehenden Themen auseinandersetzt, die wirklich, und das merken wir wahrscheinlich auch in der Probenarbeit selbst am eigenen Leib, die wirklich auch an die Substanz gehen, also die uns heute wirklich noch sehr bewegen, berühren. Zum Beispiel ein großer Teil des Stücks findet eigentlich vor dem Stück statt, beziehungsweise ein großer Teil der Geschichte. Idomeneo ist im Trojanischen Krieg, kehrt zurück und zu diesem Zeitpunkt oder ganz kurz davor setzt eben die Handlung von Mozarts Idomeneo ein. Und ja, wir sind konfrontiert mit einem Kriegsheimkehrer, der wahrscheinlich Gräueltaten selbst begangen hat, der Gräuel miterlebt hat. Er kehrt jetzt nach 10 Jahren nach Hause zurück. Dieses Nachhause oder diese Heimat ist natürlich auch nicht mehr dieselbe, auch wenn jetzt auf Kreta nicht wirklich Krieg stattgefunden hat. Die Auswirkungen und die Konsequenzen dieses Kriegs, wir haben da zum Beispiel trojanische Gefangene, das zeigt sich natürlich alles. Dann wartet sein Sohn auf ihn, der 10 Jahre dort gewartet hat, mittlerweile ein junger Mann. Ja, der Vater kommt zurück quasi zu einer Familie bzw. zu einem Sohn, der ihn gar nicht mehr kennt. Und dann das Fatale, der Schwur, dass Idomeneo einfach kurz bevor er, und das ist ja wirklich auch ja, schrecklich, er kann nicht einfach nach Hause fahren und da in Frieden ankommen, sondern er gerät in Seenot. Er fühlt sich ja an Leib und Leben bedroht, also er ist wirklich in Todesangst und schwört dann, dass er den ersten Menschen, den er an Land treffen wird, dass er diesen opfern wird. Und das ist dann eben leider sein Sohn, der Mante. Und da haben wir dann auch die Thematik des Menschenopfers, beziehungsweise ja, das Thema, was er wirklich heute auch noch hier in den Kern trifft, ist es überhaupt denkbar, sein eigenes Kind zu opfern?
Und was macht der Regisseur damit?
Für uns ist Idomeneo, ich glaube, da spreche ich im Namen aller, eine sehr spannende Kammeroper schon fast. Wir haben eben das Quartett, oder wir haben uns auf ein Familienquartett reduziert, das restliche Personal fast herausgestrichen. Wir haben eben Idomeneo. Wir haben den Sohn Idamante und wir haben die zwei Frauen, die eben noch eine große Rolle spielen, mit Ilia, die Todfeindin, die sich in Idamante, den Sohn, verliebt, und im Elektra, die auch ein großes Interesse an Idamante hegt, aus anderen Gründen, also eine Dreiecksgeschichte gekoppelt mit diesem tragischen Schwur des Opfers. Das Spannende ist einfach, wie dieses Familienquartett gegen das Große kämpfen muss, gegen das große Ganze, gegen den Chor, gegen den Schwur. Wir erzählen eine Geschichte über das Versagen der Menschheit oder der Menschlichkeit, dass wir alle an Grenzen geraten, wo wir vielleicht eben nicht mehr rational denken können. Wir befinden uns hier eben dank Mozart auch im Rahmen des bürgerlichen Trauerspiels, also die Ratio sollte vielleicht vor der Emotio stehen, aber immer wieder werden wir von Emotionen eingeholt oder geraten in Situationen, wo wir nicht mehr rational denken können und leider dann auch uns falsch entscheiden. Und das kann natürlich zu Katastrophen, zu Konflikten, dann zu Katastrophen führen, je nachdem, auf welchem Nährboden es fällt.
Es gibt also eine Strichfassung. Wenn man sich auf ein Quartett konzentriert, wenn Personen fliegen, wie schaut es dann mit der musikalischen, mit dem musikalischen Aufbau auf? Wie viel Idomeneo ist noch da?
Ja, es ist noch ganz viel Idomeneo da natürlich. Wir haben uns natürlich reduziert auf den Kern, ja, und wir wollten auch die Idee, die Mozart damals hatte mit einer durchkomponierten Oper, auch die Idee weiterverfolgen, ne? Also dass wir auch die Handlungsstränge so ein bisschen straffen und voranschreiten wollen. Und da haben dann im Zuge dessen eben versucht, dann eben kluge Striche zu finden. Mhm. Ja? Es gibt zum Beispiel jetzt die Rolle des Abatis komplett rausgestrichen, weil für uns das jetzt nicht relevant war für unsere Geschichtserzählung. Und genau die Übergänge, die wir gestaltet haben, haben wir aber auch so gemacht, dass wir das wirklich sehr miteinander verbunden haben. Also wir haben gar nicht so viel umschreiben müssen, sondern es passt eigentlich sehr gut ineinander. Also wir haben sehr gute und logische Striche gefunden tatsächlich. Und das hat mich dann am Ende auch erstaunt, dass wir gar nicht so viel rumkünsteln mussten, sondern dass das irgendwie doch alles irgendwie gepasst hat.
Das ganze Werk bekommt dadurch eine Zugkraft, ja, der man sich nicht entziehen kann. Ähnlich wie die griechischen Tragödien, die auf einen zusteuern und man kommt nicht umhin, dort hinzuschauen und man weiß eigentlich, wie die Katastrophe ausgeht. Also es wird ein Sog einfach kreiert.
Genau, und das war ja auch, Mozart war es ja auch so wichtig in der Entstehungsgeschichte der Oper, dass er da mehr Zug reinbringen wollte. Er hatte das Libretto und ihm war das auch viel zu lang. Also gibt es ja Briefwechsel auch mit seinem Vater, Leopold Mozart, und in dem er auch darüber spricht, dass das einfach ein bisschen gerafft werden muss, dass ihm das zu lang ist. Und diese Idee eben, dass wir das auch straffen wollen, die haben wir weiterverfolgt.
Das heißt, so summa summarum?
Ich habe die Zeit nicht gestoppt.
Wir haben immer am Anfang scherzhaft gesagt, es soll fast Spielfilmlänge haben. Es soll wirklich...
2 Stunden?
Ja, vielleicht mit Pause 2 Stunden, 2,5 Stunden.
Ja, wir sind schon über 2 Stunden.
Ja.
Aber.
Und diese Idee, wir straffen das jetzt, wir nehmen Teile raus. Wer hat die? Ist das eine Vorgabe vom Intendanten? Oder ist es in der Zusammenarbeit, wir wollen da was... raushauen, damit das einfach...
Wir entwickeln es gemeinsam. Also ich glaube, du warst so der Impulsgeber, Philipp, ne? Und wir haben ja auch telefoniert und Christine war auch mit dabei und dann haben wir dann diese Fassung in deinem Prozess entwickelt. So, ne? Dann habe ich meine Impulse dazu gegeben.
Also es steht auch Austausch.
Zum Beispiel um den Schluss der Oper, wie wollen wir enden und so. Dann hast du einen Vorschlag, dann habe ich gesagt, so, nee, lass uns da vielleicht nochmal drüber sprechen. Und dann haben wir da wieder eine Lösung gefunden. Also das ist dann Work in Progress. Ja. Und da wir uns schon kennen,
ja.
Wir wissen, ich weiß, wie Philipp arbeitet, er weiß, wie ich arbeite und wir schätzen uns sehr an unserer Arbeit. Und da war für mich von Anfang an klar, okay, wir finden auf jeden Fall eine Lösung.
Ich glaube, 2 Impulse waren einfach, dass, um nochmal auf die griechische Tragödie zu kommen, aber auch auf das bürgerliche Trauerspiel, dass alles, was dekorativ ist, was schnörkelhaft ist, weggestrichen wird, was eigentlich auch ablenken könnte von dem Drama, von dem Familiendrama, von der großen Geschichte, aber zudem auch unsere Sehgewohnheiten 2025 sind andere als damals 1781, wir gehen anders ins Theater, die Publikumssituation war eine andere mit einem Saal, der beleuchtet war, ein Rein- und Rausgehen, war natürlich der Fokus auf die Bühne ein anderer. Heutzutage sind wir es gewohnt, wir setzen uns hin, Licht geht aus, es herrscht Stille. Und das hast du ja auch dann so schön gesagt, es nähert sich sehr dem Musikdrama an, das wir eben vielleicht durch Elektra, durch Salome kennen, also wo man... Die Geschichte geht los und die Informationen werden auch nur einmal verhandelt. Hingegen in dieser alten Tradition der Opera Seria werden Informationen 5-mal, 10-mal wiederholt. Verständlich, wenn man überlegt, das Publikum rein und rausgegangen ist, dass ein Fokus woanders lag. Und für uns war es wichtig, auch das Publikum zu fordern. Guckt hin, schaut hin, hört hin und leidet oder durchleidet mit den Charakteren ihr Drama.
Nun wieder Musik aus Mozarts Idomeneo, ein Mitschnitt aus der Oper Graz. Dieses Mal eine Stelle aus dem dritten Akt. Wolfgang Amadeus Mozart, Idomeneo. Johannes Braun leitete den Chor der Oper Graz und die Grazer Philharmoniker. Idomeneo hat endlich offenbart, welches Opfer Neptun fordert. Idomeneo muss seinen eigenen Sohn Idamante opfern. Der Chor beklagt dieses grauenvolle Schicksal.
Also was die Chorstellen betrifft, da haben wir es ziemlich alles drin gelassen.
Heilig, heilig, das ist die große Choroper.
Eben.
Der Chordirektor, der Johannes Köhler, hat sich auch gefreut, aber er hat Idomeneo nämlich auch schon mal gemacht in einem anderen Haus und er meinte zu mir, ach, das ist ja erstaunlich, dass er das drin gelassen hat. Normalerweise wird das gekürzt. Ach, da freut sich der Chor natürlich.
Aber weil auch der Chor eine besondere Position hat, das ist eben nicht nur ein kommentierender griechischer Chor, es ist ein mitleidender, ein selbst durchlebender Chor, der eigentlich alle Stationen, die Solisten, die Protagonisten durchleben, genauso gut durchleben. Und das ist das Wichtige und das Spannende. Und es gibt natürlich auch rückwirkend auf dieses Familienquartett eine enorme Energie zurück. Also es ist dieser Austausch zwischen Familie und diesem großen Rahmen schlägt immer hin und her. Also man kann fast teilweise sagen, fast ohrfeigenartig, dass, wenn man jetzt auch in den Proben erlebt, sich Solisten und Chor gegenüberstehen, wie die Energien hin und her schwanken und wie sie sich auch gegenseitig befruchten.
Und das Interessante ist auch, dass sich dieses Kondensat, was wir in der Fassung hergestellt haben, dass sich das ja im Bühnenraum, im Bühnenbild total widerspiegelt, weil da kam dann mit unserer Ausstatterin Tatjana Ivschina, kam die Idee auf, oder die habt ihr beide entwickelt, du, Philipp und sie, einen Monolithen in diesen Bühnenraum zu stellen, einen Monolith, der viele Assoziationen zulässt.
Also ich habe beim ersten Lesen, ist mir immer wieder das Wort Mauer aufgefallen. Es geht um Mauern, die heimatlichen Mauern, die einen willkommen heißen, die aber auch Grenzen bedeuten. Und ich habe, weil ich auch mit Tatjana sehr häufig schon zusammengearbeitet habe, einfach diesen Begriff Mauer in den Raum geworfen. Und eben auch in diesem Streben ein archaisches Bühnenbild, ein sehr simples Bühnenbild, so wie auch griechische Tragödien sehr simpel gebaut sind, haben wir das einfach weiter dekliniert. Was bedeutet Mauer? Was muss Mauer? Was kann Mauer alles sein? Welche Spielräume kann eben mit einem Bühnenelement, wie Christine das eben Monolith genannt hat, also wie groß muss auch eine Mauer sein, um als Mauer identifiziert zu werden? Oder was kann es noch mehr sein? Wir beginnen mit der Frage, was ist Krieg oder wo beginnt Krieg? Und gehen ganz klar der Theorie nach, Krieg beginnt in uns selbst, kann in allen von uns entwickelt werden. Also sehen wir eine Gesellschaft, die heutig ist, es könnte aber auch ein Gestern, aber auch ein Morgen sein. Es ist ein so was sehr Zeitloses, was modisch möchte ich nicht nennen, aber es sind Kleidung, die wir alle, in die wir uns alle widerspiegeln können. Und wir gehen auch der Theorie nach, dass man Kriegstraumata Menschen nicht ansehen kann. Das bedeutet, eine Gesellschaft, die jetzt noch lächelt, lacht und sich freut, kann in der nächsten Sekunde auseinanderbrechen, Wunden können aufbrechen. Und genau das haben wir wortwörtlich genommen. Was ist, wenn diese Wunden aufbrechen, wenn Traumata wieder aufbrechen? Vielleicht auch das ganz spannend. Wir haben, Tatjana und ich haben diese Szene entwickelt, als gerade Damaskus befreit wurde. Und man sah diese Menschen auf der Straße feiern, lachen, sich umarmen. Und man hat ihnen den Krieg nicht angesehen. Okay, sie waren staubig, sie waren dreckig, ja, aber das hätten wir auch alles sein können. Am nächsten Tag, dieselbe Schalte in den Nachrichten waren desperate, weinende Menschen, die einfach nicht mehr weiter wussten. Und das zeigen wir, dass im ersten Schritt Wunden aufplatzen. Was bedeutet, dass es blutig auch wird? Wie geht man auch damit um mit einer blutigen Gesellschaft? Auch eine Gesellschaft, die über Leichen geht, das betrifft uns auch heutzutage, während wir hier so schön zusammensitzen, sterben weltweit Menschen. Also wie kann man auch Szenen weiterführen, wenn da einfach Tote zwischenliegen? Was macht das auch für einen visuellen Eindruck? Und wir erzählen, dass jede Gesellschaft diese Kriegs-DNA in sich trägt. Das ist tatsächlich seit der Antike immer wieder beschrieben worden, Krieg steckt in uns Menschen drin. Und das konnotieren wir ganz klar, dass dieser Chor immer schwärzer wird durch die Kleidung, fast zu einem Trauerchor wird. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter. Wir führen anarchische Kostüme ein. Was bedeutet das? Wir haben uns, das kann man soweit auch sagen, sehr an Filmen wie Pasolini orientiert mit Medea. Die berühmte Maria Callas, die Medea verkörpert hat. Und sehen eine Gesellschaft, die vor tausenden Jahren hätte sein können, sind schwarze große Gewänder mit Gold behangen, die in einen ganz anderen Körpergestus verfallen und ganz klar zum Schluss an einen Punkt kommen zu sagen, wenn wir die Welt verändern wollen, müssen wir dieses Anarchische, was wir in uns tragen, einfach ablegen, dem de facto auch das Kostüm ablegen und können erst dann in die Zukunft schauen und de facto dann auch erst ein Happy End bestreiten oder erfragen.
Sagt Regisseur Philipp Westerbarkay. Einblicke in die aktuelle Idomeneo-Produktion an der Oper Graz. Dramaturgin Christine Hagemann.
Bei uns in der Oper Graz wird Idomeneo die Hauptrolle von einem Gast gesungen. Das ist Dimitri Ivancay. Er hat die Rolle auch schon zum Beispiel an der Oper Köln gesungen. Also er ist mit dieser großen Tenorpartie bestens vertraut und füllt sie auch wirklich toll aus. Ida Mante haben wir aus dem Ensemble besetzt. Das ist zum einen Anna Pohl, die diese Rolle verkörpern wird, und auch Sophia Winnig. Sophia Winnig, die sich hier auch schon mit Mozart vorgestellt hat, nämlich mit Dorabella in Così fan tutte. Elettra, da haben wir auch eine ganz besondere Besetzung, und zwar kehrt Majuka Teponen zurück an die Oper Graz. Sie war hier schon in großen Rollen wie Katja Kabanova, wie Madama Butterfly, also Chocho-san, zu erleben, und jetzt kommt sie zurück mit Elettra, und das ist für sie ein Rollendebüt, also darauf können wir uns schon freuen. Und natürlich ihre Gegenspielerin in Anführungszeichen, Ilja, auch aus dem Ensemble besetzt, und zwar von Ekaterina Solunja, die sich auch bereits mit Mozart hier präsentiert hat als Despina und jetzt in eine weitaus tragischere Rolle geht mit Ilja.
Eine dritte Musikstelle können wir noch anbieten in dieser Sendung aus der aktuellen Idomeneo-Produktion der Oper Graz. Dieses Mal das Duett Ida Mante Ilja. Anna Brull gemeinsam mit Ekaterina Solunja. Ilja und Ida Mante gestehen sich endlich ihre Liebe. Lange Zeit wies sie Ida Mante ab, aus Loyalität gegenüber ihres Volks. Nach dem Duett entreißt der Vater seinen Sohn der Situation. Ida Mante soll verschwinden. Warum sich Idomeneo so verhält, ist Idamante zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht klar. Anna Brull als Idamante, Jekaterina Solunja als Ilja, Grazer Philharmoniker unter Johannes Braun.
Es ist immer schön, mit Mozart in der Spielzeit zu starten, auch für das Orchester, weil es ist einfach, es zündet sofort, die Musik spricht sofort zu jedem Musiker und man geht immer belebt aus der Probe und ich hoffe dann auch fürs Publikum, dass alle dann auch trotz der tragischen Thematik doch auch irgendwie belebt aus dieser Oper gehen und ja, viel Spaß haben damit.
Einen anregenden Abend,
ja.
Der zum Nachdenken einladen soll. Also ich glaube, das Spannende ist, dass Mozart kein Happy End komponieren wollte. Das war tatsächlich Teil des Auftrages und sein Vater Leopold Mozart hat ihn dorthin getrieben, weil auch Mozart klar erkannt hat, naja, wo gibt es ein Happy End in dieser Geschichte, wo de facto wir teilhaben, dass ein Vater einen Sohn umbringen muss und auch die Gesellschaft eine Mitschuld trägt. Und dieses Lied, dieses Happy End, Schänder Amor, haben wir dann tatsächlich wörtlich genommen. Also die Liebe soll bitte auf die Erde herab, auf die Welt, auf uns herabkommen und uns schützen. De facto muss also vorab, so viel kann man schon verraten, eine Katastrophe passieren, dass wir auch heutzutage in der Gesellschaft sagen, ich glaube, wir sind nur mit Liebe noch zu retten oder zu heilen, weil gerade auch die große Chorpartie beginnt mit Godiam la pace, triumphe amor. Also lasst uns den Frieden genießen. Ich habe dann immer gesagt, in Klammern, solange es ihn gibt, es ist ein Sieg der Liebe. Und gerade 2025, wo wir tagtäglich nur mit Krieg überschüttet werden, sind wir, glaube ich, alle an dem Punkt weltweit kriegsmüde. Und wir wollen alle Frieden haben. Und wir verstehen auch alle, Frieden erreichen wahrscheinlich wirklich nur durch Liebe. Liebe für einander, untereinander, Verständnis. Also wie geht man damit um? Und dass leider Liebe im großen Rahmen einfach der Welt abhanden kommen, auch das sehen wir jeden Tag und führt eben zu Katastrophen.
Mozarts Idomeneo können Sie an der Oper Graz wieder am 1., 23. und 30. November erleben. Ich danke dem Dirigenten Johannes Braun, dem Regisseur Philipp Westerbarkei und der Dramaturgin Christine Hagemann fürs Gespräch und Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuhören.
Oper Öffne Dich. Die Sendereihe der Oper Graz. Eine Sendung von Marion Eigel.